heute bei «Apropos» das Jahr 2024 in Tönen.
Vom Krieg in der Ukraine.
This war defines more than just.
Dieser Krieg definiert mehr als.
Bis zur Krise im Nahen Osten.
Mit dem Angriff auf die Golanhöhen herrscht nun große Sorge vor einem offenen Krieg.
Vom Tod von Nawalny.
Alexei Navalny has died.
Bis zum Vergewaltigungsprozess in Frankreich.
Von den Überschwemmungen in der Schweiz bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA.
Hey, look what happened. Is this crazy?
Und vom Sieg von Nemo am ESC bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Yeah. 2024 war manchmal dunkel. Es hat Krisen und Krieg.
Aber 2024 war auch farbig, lustig und laut. 2024 hat tönt. Heute schauen wir und hören wir zurück. In einer Spezialfolge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Ich heiße Philipp Loser.
Und ich bin Mirja Gabatuller. Und für einmal überlassen wir das Mikrofon den Leuten, die ganz nah dran sind an den grossen Themen dieses Jahres. Nach Weihnachten gehen wir mit «Apropos» in eine Pause. Ihr hört hier Folgen vom Crime-Podcast «Unter Verdacht».
Zurück sind wir wieder am 6. Januar. Bis dahin, schöne Festtage.
Schöne Weihnachten.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Mein Name ist Philipp Rennisbacher. Ich schreibe für die Tamedia-Zeitungen über den Skisport.
Und eine kommt noch. Sie hören sie im Hintergrund. Wer, falls Sie es nicht ohnehin schon gewusst haben.
Es war der 6. Januar, ein Dreikönigstag, wo jemand so richtig den Tarif durchgegeben hat und die Frage, wer echt der Skikönig ist, gar nicht erst aufgekommen. In Adelboden, auf dem schwierigsten Riesenslalomhang der Welt, dominiert der Marco Odermatt nach Belieben. Er triumphiert an diesem Tag mit 1,26 Sekunden Vorsprung. Das ist im Skisport ja schon fast eine Ewigkeit.
Ja. Jetzt kann er es ziehen lassen.
Einer
ja,
zum Genießen.
Zum dritten Mal in Folge gewinnt er am Kuhnis Bergli. Und wenn der Center Court von Wimbledon das Wohnzimmer war von Boris Becker, so ist Adelboden ja schon fast das Haus von Marco Odermatt. Und das verwandelt er mittlerweile Jahr für Jahr in eine Festhütte. Die Gegner waren ratlos, ein bisschen verzweifelt und auch geschockt. Sie konnten nur den Hut ziehen vom Schweizer.
Ja, also Udi ist jetzt in einer anderen Welt. Muss man dann. Udi hat einen eigenen Rennen und dann kommt alle anderen.
Odermatt hat in diesem letzten Januar einen gewaltigen Monat erlebt. Er hat später in Wengen seine ersten zwei Abfahrten gewonnen, auch noch zwei weitere Rennen und so Basis gelegt für einen dritten Gesamtweltcup-Sieg in Folge.
Zum dritten Mal hintereinander stemmt Marco Odermatt sowas von verdient. Die grosse Kugel in die Luft.
Jetzt ist er schon wieder vor dabei. Und wird höchstwahrscheinlich der Pirmin Zurbriggen schon ziemlich gleich als besten Schweizer Skifahrer von Geschichte ablösen. Wobei, etwas Gutes hat er den Januar 2024 der schon auch noch gehabt. Nämlich, in Kitzbühel ist der Marco Odermatt nur, in Anführungszeichen, Zweiter und Dritter geworden. Der Abfahrtssieg auf der legendären Streif, der fehlt ihm also noch. Das ist das, was ihn noch so richtig antreibt, wo alles andere hat er ja eigentlich schon gewonnen. Und das kann ja nur gut sein für die Schweizer Skifans.
Mitte Februar dieses Jahres starb der russische Oppositionelle Alexei Nawalny in russischer Gefangenschaft.
Russia's prison authorities have announced that the leading Kremlin critic Alexei Navalny has died. A statement online said that Mr. Navalny had felt poorly after a walk and lost consciousness soon afterwards. It added that doctors had arrived straight away, but that all attempts at resuscitation.
Mein Name ist Clara Lipkowski. Ich bin Redakteurin im Auslandressort bei Tamedia und befasse mich vor allem mit Osteuropa. Alexei Nawalny war das Gesicht, das kann man so sagen, des Widerstands gegen den russischen Machthaber Wladimir Putin. Nawalny kritisierte Putin scharf, er veröffentlichte mit seinem Team investigative Recherchen über den Kreml-Apparat und im Kreml überwacht man sehr genau, was er tat, wo er sich aufhielt. Es gab einen Giftanschlag auf Nawalny und er wurde dann in Deutschland behandelt, kehrte aber nach Russland zurück, wo er weiterkämpfen wollte, wohl wissend, dass er sofort festgenommen würde. Und so kam es dann auch und noch aus der Haft heraus kämpfte Nawalny weiter gegen Putin.
My message for the situation when I'm killed is very simple, not give up.
Im Februar dieses Jahres starb Nawalny dann in Gefangenschaft. Als die Nachricht über den Tod Nawalnys dann kurze Zeit später kursierte, am 16. Februar, an dem Freitag, war ich an der Sicherheitskonferenz in München, wo seine Frau Julia Nawalny eingeladen war und vom Tod ihres Mannes erfahren hatte. Und dann kam es zu einem sehr bewegenden Moment, weil sie nur kurze Zeit später auf die Bühne trat und in ihrer wohl schwersten Stunde an die Weltöffentlichkeit gewandt sagte, dass die Opposition trotzdem weiterkämpfen werde.
Ich möchte die gesamte internationale Gemeinschaft, all diejenigen in der Welt, die jetzt zuhören, dazu aufrufen, zusammenzustehen und gegen dieses Böse zu kämpfen.
Trotz dieses sehr emotionalen Moments muss man sagen, der russischen Opposition, die vorwiegend im Exil aktiv ist, hat der Tod Nawalnys einfach einen schweren Schlag versetzt. Und die Umstände des Todes von Alexei Nawalny sind bis heute ungeklärt. Aber überhaupt war dieses Wochenende im Februar mit Blick auf Russland und die Ukraine sehr bewegt, weil dann am Samstag die ukrainische Armee bekannt gab, dass sie die im Donbass sehr wichtige Stadt Avdiivka aufgeben müsse, weil sie sonst eingekesselt werden würde durch russische Truppen. Und an der Konferenz, wo dann eben kurz danach der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auftrat, war man darüber höchst alarmiert, weil damit die Gefahr einfach stieg, dass der gesamte Donbass von Russland militärisch erobert werden kann. Und Avdiivka war eine wichtige ukrainische Festung und schützte auch strategisch wichtige Städte weiter westlich, zum Beispiel Pokrowsk. Jetzt war aber auch sie gefallen und nur wenige Monate später sollte sich dann zeigen, dass diese Sorgen berechtigt waren. Denn die russische Armee stand im Dezember nur noch 3 Kilometer vor Pokrowsk. Und auf Pokrowsk und das benachbarte Mirnohrad fallen Gleitbomben mit massiver Zerstörungskraft. MilitärexpertInnen sagen, beiden Städten stehen schwerste Kämpfe und eine russische Eroberung sehr wahrscheinlich bevor. Der Ukraine-Krieg geht also unvermindert weiter. Die Lage für das angegriffene Land ist extrem angespannt.
Am 3. März dieses Jahres ist die Volksinitiative zur 13. AV angenommen worden.
Zeitenwende oder Unfall aus Ihrer Sicht?
Zeitenwende.
Ich bin Larissa Rind, Bundeshauschefin von Tamedia. Und ich kann mich an kaum einen Abstimmungskampf in jüngerer Zeit erinnern, wo ähnlich heftig geführt worden wäre. Wahrscheinlich, weil das Thema ja alle angeht, die heute schon AV beziehen und die noch dafür einzahlen. Am Abstimmungssonntag war sehr schnell klar, dass es ein Ja wird geben. Und dann hat Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider verkündet.
Nach einer breiten und intensiven Debatte hat das Volk gesprochen. Die 13. AHV-Rente wird Realität.
Ich habe Claude Longchamp dazu interviewt, der ziemlich aufgeregt war. Er hat geredet von einem historischen Sonntag. Und historisch oder eben neu dran war die Kombination der Ja-Sager. Linke und Konservative Seite an Seite. Während Jahrzehnten hat die Schweizer Stimmbevölkerung relativ zuverlässig im Sinn der Wirtschaft abgestimmt. Das bekannteste Beispiel ist das Nein zu 6 Wochen Ferien. Die konservativen Wählerinnen und Wähler von der SVP und von der Mitte haben sich jeweils an die Seite der Liberalen und der Elite gestellt. Aber an diesem Sonntag sind viele von ihnen ausgeschert. Die Abmachung ist zerbrochen. Das Stimmvolk hat etwas für sich selber wollen. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Pensionierten an der Urne eine ungeheure Macht haben.
Der heutige Entscheid ist Ausdruck des anhaltenden Vertrauens der Bevölkerung in die AV. Diese Verbundenheit kommt nicht von ungefähr. Die AV ist für viele Rentnerinnen und Rentner die Haupteinkommensquelle. Das heutige Abstimmungsergebnis ist ein deutliches Signal, dass sich die Bevölkerung eine leistungsfähige AHV wünscht und eine starke soziale Absicherung im Alter.
Am 14. April hat der Iran Israel angegriffen. Es war der erste direkte Angriff vom Iran auf Israel. Dazu muss man wissen, dass es zu der Staatsdoktrin vom Iran gehört, Israel zu vernichten. Rund 200 Drohnen sind Richtung Israel geflogen.
Der Iran hat in der vergangenen Nacht Israel das erste Mal direkt angegriffen.
Iran has launched a sweeping retaliatory strike against Israel, firing hundreds of attack drones and deadly missiles.
Missiles raining down on Israel as Iran began.
Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Der Angriff vom Iran auf Israel ist eine neue Eskalation im Nahostkonflikt. Der Nahostkonflikt, der losgetreten worden ist von der Hamas am 7. Oktober 2023 mit dem Massaker auf Zivilistinnen und Zivilisten, Soldaten und Soldatinnen im Süden von Israel, wo 1200 Menschen umgebracht worden sind. Gleichzeitig hat Hamas hier rund 200 Israeli in Gazastreifen entführt. Der Iran hat sich als grosser Gegenspieler von Israel inszeniert. Und nicht nur inszeniert, er finanziert vor allem Terrororganisationen wie Hezbollah, Hamas und auch Houthi-Milizen im Jemen. Der Angriff im April war ein Vergeltungsschlag für einen israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus, wo hohe Offiziere getötet worden sind. Und diese Eskalationsstufe hat natürlich die Angst geschürt, dass der Krieg im Gaza jetzt zu einem Flächenbrand wird in der ganzen Region. Gleichzeitig schaut jetzt die ganze Welt nach Rafah. Das ist eine Großstadt im Süden vom Gazastreifen.
Das israelische Militär hat Teile des Grenzübergangs Rafah im Gazastreifen unter seine Kontrolle gebracht und hält an der Offensive fest.
Gleichzeitig gibt es überall auf der Welt, ausgehend von den USA, Proteste an Universitäten. Es sind Studierende, wo gegen den Krieg von Israel und das Vorgehen von Israel im Gazastreifen protestieren.
Die pro-palästinensischen Proteste an Hochschulen immer heftiger und weiten sich aus. Die Forderung der Demonstranten, ein Waffenstillstand in Gaza.
Jetzt kommt also langsam ein bisschen viel zusammen. Wir haben den Krieg im Nahen Osten, wir haben den Gazastreifen, wir haben Konfrontation zwischen Israel und Iran. Und jetzt haben wir auch noch die Proteste an den Universitäten. Wobei auffällt, dass die Proteste, die auf die Schweiz übergreifen, und zwar in Basel, Lausanne, Bern und Zürich, dass die Proteste ausnahmslos Israel kritisieren und nicht etwa die Hamas für ihr Massaker. Das Massaker von der Hamas ist bei diesen Protesten kein Thema. Befürchtung aber, dass es im Gazastreifen noch mehr zivile Opfer gibt, die ist natürlich berechtigt. Und auf der ganzen Welt polarisieren sich die Reaktionen von beiden Seiten immer mehr.
Am 11. Mai findet in Malmö der ESC statt, der European Song Contest.
Welcome! 24. And welcome to Malmö, Sweden, and the biggest music competition in the world.
Für die Schweiz am Start, Nemo. Ich bin Christoph Gertsch, Reporter für das Magazin vom Tagesanzeiger. Schon im Vorfeld hat es nicht schlecht ausgesehen für Nemo. Die Wettanbieter haben Nemo ganz vorne gesehen und dann hat Nemo in Schweden auch noch abgeliefert. Und wie? Je mehr Länderjuries ihre Punkte verteilt haben, desto klarer ist es geworden, das könnte länger.
12 Points go to Nemo, Switzerland!
12 points go to Switzerland!
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 Oh,
oh, oh, Switzerland!
Und was nach so weit war, ein Riesenjubel. Nemos Sieg hatte auch eine starke politische Komponente. Einerseits ist der ESC selber überschattet gewesen vom Nahostkonflikt und zum anderen hat in der Schweiz nach dem ESC eine sehr ernsthafte Diskussion über das dritte Geschlecht angefangen.
In Switzerland there's no entry for a third gender, and I think that's absolutely unacceptable and we have to change that.
Alles dank Nemos the Code.
Am 29. und 30. Juni sind mehrere Dörfer im Wallis vom Hochwasser überrascht worden.
Im Wallis herrscht der Ausnahmezustand. Von den Bergen stürzen Erdrutschen nieder und die Flüsse treten über die Ufer. Gestern zerstörte eine Gerölllawine das Dörfchen Gondo. Heute spitzte sich die Situation im ganzen Wallis nochmals dramatisch zu.
Ich bin Alexandra Arecker und bin Inlandredaktorin beim Tagesanzeiger. Den ganzen Monat Juni durch hat es heftige Unwetter in der Schweiz gegeben. Kurz darauf habe ich dann den David Burgener getroffen. Er hat am schwarzen Wochenende, wie es die Medien genannt haben, fast alles verloren.
Die ganzen Gastleute hier, oder die Männer nicht in einer Woche können in die Ferien.
Was sagen Sie denn?
Dann werde ich probieren, zu erklären, was mir leid. Ich kann nichts dafür, ich habe kein Hotel mehr. Suche dir etwas anderes. Ja, der David.
Nicht nur das Wallis war betroffen, auch das Tessin und Graubünden.
Als Folge des heftigen Regen ist es im Matschatal bei Fontana zu einem Bergsturz gekommen. Drei Menschen haben dort das Leben verloren. Und im Ort Cevio ist eine Autobrücke wegen der Wassermasse zusammengekracht und in die Matscha gestürzt.
Eine wuchtige Lawine aus Schlamm und Geröll hat sich gestern Abend durch bewohntes Gebiet im Misox gewälzt. Eine Frau konnte geborgen werden, drei Menschen werden noch immer vermisst.
Die Aufbauarbeiten dauern bis heute und auch die politische Diskussion, wie man damit umgehen soll. Weil Starkregen und Überschwemmungen dürften auch in Zukunft durch die Klimaerwärmung zunehmen. Ende Oktober haben die Menschen rund um Valencia in Spanien die heftigste Unwetterkatastrophe in Europa erlebt. Und die Ereignisse die waren also auch eine Art Vorbote und eine Warnung, dass die Schweiz sich auf Extremwetterereignisse vorbereiten muss.
Am 21. Juli, es ist ein heisser und schwüler Morgen in Washington D.C., zieht sich der US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf zurück.
This is CNN Breaking News.
Hello, I'm Alex Marquardt, in today for Frederica Whitfield. Thank you so much for joining us. We begin this hour with major, major breaking news. President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race.
Mein Name ist Fabian Fellmann. Ich bin der USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger in Washington, D.C. Noch am gleichen Tag schlägt Joe Biden Kamala Harris, seine Vizepräsidentin, als Nachfolgerin vor. Sie soll das Weiße Haus gegen Donald Trump verteidigen. Die Demokraten einigen sich innert wenigen Tagen auf die neue Präsidentschaftskandidatin.
I accept your nomination to be President of the United States.
Sie schöpfen wieder Hoffnung nach langen Monaten im Jammertal. Weil Joe Biden in den Umfragen immer weiter zurückgeht ist, und Donald Trump schon wieder sichere Sieger gewirkt hat. Vor allem, als er ein Attentat in Butler, Pennsylvania, überlebt hat und mit blutigem Gesicht gerufen hat: Fight, fight, fight.
Ein 20-jähriger Mann schoss an einer Wahlkampfveranstaltung von einem Dach aus auf Trump. Dieser wird am Ohr getroffen, überlebt den Angriff und ist den Umständen entsprechend wohlauf.
Kamala Harris bringt eine ganz neue Dynamik in den US-Wahlkampf. Ihr Wahlkampf ist das Gegenteil von Trump seiner düsteren Rhetorik und von Biden seiner bedächtigen Rede. Sie ist jünger, angriffslustiger, humorvoller. Sie hat Wurzeln in Kalifornien, Jamaika, Indien.
My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context.
Und sie wird auch bei jüngeren Menschen zu einem popkulturellen Phänomen.
You think you just fell out of a coconut tree?
Wie es am Schluss ausgeht, wissen wir ja jetzt. Die USA wartet weiter auf die erste Frau im Weißen Haus.
Im Juli und August findet in Paris die Olympischen Sommerspiele statt.
Ich bin David Wiederkehr und arbeite im Sportressort der Redaktion Tamedia. Ein solches Eröffnungsfeier hat man noch gar nie gesehen. Ein Spektakel trotz Pariser Dauerregen. Delegationen sind für einmal nicht in einem Stadion aufmarschiert, sondern mit Schiff und Boot über die Seine gefahren worden. Vorbei an Notre Dame, am Louvre bis hin zum leuchtenden Eiffelturm. Céline Dion hat von hoch oben ab einen Klassiker von Edith Piaf gesungen. L'Hymne à l'amour. Hühnerhaut zum Auftakt. Mon amour, crois-tu? Auch die Spiele selber waren grossartig und stimmungsreich. Vor allem sind sie ein totaler Kontrast zu den Covid-Geisterspielen 3 Jahre vorher in Tokio. Frankreich hat als Gastgeber überzeugt. Für die Schweizer Delegation ist in Paris aber nicht zum Goldregen gekommen. Es hat mit der Aargauer Schützin Chiara Leone immerhin eine Olympiasiegerin gegeben. Insgesamt hat die Schweiz in Paris 8 Medaillen gewonnen. Einmal Gold, 2-mal Silber und 5-mal Bronze. Zur Erinnerung, in Tokio waren es noch 13 Medaillen. Die grössten Stars der Delegation haben ihr Ziel von einer Medaille leider nicht erreicht. So sind grosse Hoffnungsträger wie Nino Schurter oder Yolanda Neff, Noé Ponti oder Nina Christen das mal leer ausgegangen.
Am 1. September findet in Thüringen und Sachsen Landtagswahlen statt. Der Grossgewinner, die Alternative für Deutschland.
Sowohl in Thüringen wie in Sachsen holt die AfD Glanzresultate. Der deutsche Verfassungsschutz stuft beide Landesverbände als rechtsextrem ein.
Sachsen und Thüringen haben gewählt. Die Ergebnisse haben weit über die Bundesländer hinaus Bedeutung. In beiden Ländern ist die AfD stark.
Ich bin Dominik Eigenmann und bin der Korrespondent vom Tagesanzeiger für Deutschland. Die Landtagswahlen vom 1. September sind historisch gewesen. Und zwar, weil das erste Mal seit 1945 in einem deutschen Bundesland wieder eine rechtsextremistische Partei die Wahl gewonnen hat, eine landesweite Wahl. Und zwar die Alternative für Deutschland in Thüringen. In Sachsen übrigens hat sie den Sieg nur ganz knapp verpasst.
Das ist ein historisches Ergebnis. Zum ersten Mal ist die AfD in einem Parlament stärkste Kraft geworden.
In Thüringen wird die AfD von Björn Höcke geführt. Das ist einer der extremistischsten Anführer der ganzen AfD in Deutschland.
Die Menschen wollen Veränderung, sie wollen kein Weiter-so und sie wollen kein Brandmauergerede mehr.
Seine Partei wird vom thüringischen Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Er selber ist in dem Jahr 2-mal verurteilt worden, weil er Nazi-Parolen verwendet hat. Allerdings wird in Thüringen trotzdem nicht die AfD regieren, obwohl sie die Wahl gewonnen hat. Und auch in Sachsen nicht, weil die anderen Parteien beschlossen haben, dass sie mit der AfD weiterhin nicht zusammenarbeiten wollen. Ebenfalls extrem erfolgreich in Sachsen wie in Thüringen ist gleichzeitig die neue populistische Links-Rechts-Partei von der ehemaligen Kommunistin Sarah Wagenknecht gewesen.
Ja, für uns als Partei war das gestern natürlich ein grandioser Tag. Wir sind zu einem Machtfaktor in Deutschland geworden. Eine Partei, die es vor einem Jahr noch gar nicht gab, die im Januar gegründet wurde.
In Thüringen kann ohne sie künftig nicht mehr regiert werden und regiert sie künftig mit. In Sachsen ist es ohne ihre Partei sehr schwierig. Zusammen haben die beiden Antisystemparteien 40-50% der Wählerinnen und Wähler bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen überzeugt. Das ist enorm. Das ist zwar nicht repräsentativ für Deutschland, weil im Osten von Deutschland, in der ehemaligen DDR, politisch teilweise noch andere Regeln gelten. Dennoch ist es natürlich für Deutschland ein Alarmsignal.
Am 5. Oktober findet im südfranzösischen Ort Mazan ein Schwiegermarsch statt für das Missbrauchsopfer Gisèle Pelicot.
Impressionnant, quoi, me donner ce courage-là, de sortir de tout ça, de parler, de dire, de plus cacher, de. C'est pas normal, quoi. On ne devrait pas vivre ça. On est des femmes, on est des êtres humains, on ne devrait jamais vivre ça, ni la violence, ni le reste.
Mein Name ist Oliver Meiler, ich bin der Frankreich-Korrespondent von der Tamedia. Gisèle Pelicot hat Unfassbares, Ungeheuerliches erlebt. Sie ist von ihrem Ehemann Dominique Pelicot über viele Jahre betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten worden. Er ist durch einen Zufall aufgeflogen, weil er im Supermarkt Frauen unterdrückt gefilmt hat. Von Anfang September bis zum 19. Dezember hat in Avignon der Prozess stattgefunden. Begleitet worden ist er von einer enormen medialen Aufmerksamkeit, von Kundgebungen. Und vor Applaus jedes Mal, wenn Gisèle Pelicot ins Gericht gekommen ist. Aus mehreren Gründen. Die Banalität vom Bösen, vom Monströsen, begangen von vermeintlich ganz normalen Männern. Ein Querschnitt von der Gesellschaft, rekrutiert in einem Umkreis von nur 6 Kilometern. Und die sind jetzt da in Avignon als Sexualstraftäter im Gericht erschienen, konfrontiert mit dem Opfer, mit der Gisèle Pelicot. Vor allem aber, sie ist mit ihrem Gesicht angestanden, hat zugelassen, dass die Videos, die sie zeigen, publik geworden sind. Bekannt worden ist Gisèle Pelicot ihre Aussage, Scham und Schande müssen die Seite wechseln, vom Opfer zum Täter.
Die Scham muss die Seite wechseln.
La honte doit changer de camp.
Sie wolle, dass die Scham die Seiten wechselt.
Die Scham muss die Seiten wechseln.
Gisèle Pelicot ist damit für viele zu einer Art Ikone geworden, nicht nur für die Frauenrechtlerinnen. Die MeToo-Bewegung, die seit vielen Jahren die sexualisierte Gewalt gegen Frauen in die Öffentlichkeit bringt, hat eine zusätzliche Ebene bekommen. In einem wahrscheinlich unvergesslichen Fall, im Fall Pelicot.
Am 5. November wird Donald Trump zum nächsten Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt.
It is now official. CNN projects that Donald Trump has been elected president, defeating Vice President Kamala Harris.
Das Resultat kommt unerwartet schnell in der frühen Morgenstunde vom 6. November.
CNN now considers him the president-elect of the United States of America. Let's go over to the man.
Ich bin, wie ihr den Podcast schon einmal gehört habt, der Fabian Fellmann, USA-Korrespondent von Tamedia in Washington, D.C. Alle haben sehr knappe Wahl erwartet. Ein wochenlanger Streit vor dem Gericht, Protest, vielleicht sogar Gewalttaten. Aber dann gewinnt Donald Trump unerwartet deutlich gegen Kamala Harris. In allen 7 Swing States ist er der Sieger. Sogar das Volksmeer holt er, der erste Republikaner seit dem Ronald Reagan in den 80er Jahren. Der Sieg kommt überraschend, weil Donald Trump im Wahlkampf sehr extrem auftreten ist. Er hat sich sogar im Wörterbuch der Nazis bedient, wenn er über Migranten geredet hat und behauptet, sie würden Hunde und Katzen essen. Immer wieder redet er auch davon, er will wie ein Diktator regieren.
I love you, get out, you gotta get out and vote. In 4 years you don't have to vote again, we'll have it fixed so good you're not gonna have to vote.
Nach der Wahl mäßigt sich Donald Trump ein bisschen.
That we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Er will Präsident für alle sein, sagt er in seiner Rede in der Wahlnacht.
The golden age of America, that's what we have to have.
Es sei Zeit für die Amerikaner, wieder zusammenzustehen. Offen ist, was Donald Trump im Jahr 2025 aus seinen Versprechungen macht. Am 20. Januar tritt er sein Amt an, aber schon Wochen vorher fährt er Verhandlungen mit anderen Staatschefs an. Genauso provokativ wie in seiner ersten Amtszeit. Für seine Regierung hat er ein paar mehr oder weniger gemäßigte Kandidaten nominiert, zum Beispiel für die Aussenpolitik und für die Wirtschaftspolitik. Aber für wichtige Rollen in der Justiz und beim Militär schlägt er Hardliner vor, die nichts weniger als eine Revolution planen. Eine Revolution, die es ihm Donald Trump erlauben würde, seine Macht als Präsident stark auszubauen. Der Kampf um Ziel von Amerika, den Joe Biden wollte führen, fährt im neuen Jahr erst richtig an.
Am Sonntag, den 8. Dezember, fällt Damaskus. Rebellen stürmen auf die Hauptstadt von Syrien. Der langjährige Diktator Bashar al-Assad flieht nach Moskau.
Der Diktator ist weg.
Victory-Zeichen für Syrien am Tag 1 nach dem Sturz des Assad-Regimes.
Jetzt geht es erstmal nur um Freude. Der Diktator ist weg. Das Ende kam blitzschnell. Und nun?
Ich heiße Bernd Dörries. Ich bin der Korrespondent von Tamedia und der Süddeutschen Zeitung in Kairo. Ich berichte über die arabische Welt und Nordafrika. Und in den vergangenen Tagen berichte ich natürlich vor allem über Syrien.
Today we're really seeing people are out and they are celebrating. Take a look behind me. All these young people, they are celebrating, they are posing for photographs, holding up their babies.
Ich war 2023 zum ersten Mal in Syrien als Tourist, heimlich, weil es damals schon kein Pressevisum mehr gab. Und damals bin ich durch ein zerstörtes Land gefahren, von dem aber alle dachten, dass der Diktator Bashar al-Assad zwar über Ruinen herrscht, aber doch recht fest im Sattel sitzt. Und ich habe das ganz ehrlich gesagt auch gedacht. Ich bin damals auf erschöpfte Menschen getroffen, die zwar einen Wechsel wollten, aber nicht mehr an ihn glaubten. Nun ging es ganz schnell. In nur etwa 10 Tagen sind die Rebellen von Idlib übers ganze Land hinweg marschiert, hinweggerollt und die Armee hat sich fast kampflos ergeben. Ich war nun knapp eine Woche in Syrien, in Damaskus vor allem. Man trifft auf Menschen, die sich auf der einen Seite wahnsinnig freuen, die auf der anderen Seite natürlich auch mit gemischten Gefühlen in die Zukunft blicken.
Das war sie, unsere Jahresendfolge, produziert ist die Worte von Sarah Spreiter. Danke, dass ihr zugelassen habt.
Wir sind zurück mit «Apropos» am 6. Januar. In der Zwischenzeit hört ihr da Folgen von unserem Crime-Podcast «Unter Verdacht». Wir wünschen euch ganz schöne Festtage, einen guten Rutsch und bis im nächsten Jahr. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.